Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und Matthias ist hier mit David von Kampfsport. Hallo.
Hallo David, schön, dass du da bist. Wir wollen ein wenig, das kannst du gleich am Anfang machen, du kannst so eine kleine Geschichte erzählen, so wie lange gibt es die Band, wie viele Leute seid ihr, wer macht wie was. Und der Anlass, warum wir uns treffen, ist, dass ihr was Neues am Start habt. Heißt auch, das passt ja schon mal ganz gut aus, Anlass, heißt nämlich aus gegebenen Anlass, das ist ein gutes
ja.
Stück. Deswegen bitte ich dich erstmal so ganz kurz zu erzählen, wer seid ihr, was macht ihr, wie lange macht ihr das schon, so dass die HörerInnen, die euch nicht kennen, so einen ganz kurzen Eindruck bekommen.
Klar, wir heißen Kampfsport und sind eine Punkband im weitesten Sinne aus Köln. Uns gibt es inzwischen seit 14 Jahren, also wir gehen jetzt wirklich ins 15. Jahr. 2010 haben wir zum ersten Mal zusammen geprobt. 2010 haben wir besprochen, dass wir ab jetzt gemeinsam Musik machen wollen. Vorher hatten die anderen zwei Bands, einmal Fire in the Attic und einmal Days in Grief. Die haben sich beide aufgelöst, so ziemlich im selben Jahr. Und die übrig gebliebenen Mitglieder haben sich dann zusammengetan und mich mit dazugeholt. Ich war in keiner dieser beiden Bands. Ich habe vorher im Ausland gelebt und war gerade wieder in Deutschland. Und wir haben uns quasi alle genau zum richtigen Zeitpunkt 2010 getroffen und uns dazu entschieden, nochmal gemeinsam Musik zu machen. Und das war dann als Kampfsport. Und eigentlich hatten wir ursprünglich gedacht, wir treffen uns halt so unter Freunden einmal die Woche irgendwie am Wochenende im Proberaum und spielen so ein bisschen. Und wenn wir Glück haben, dann spielen wir vielleicht auch hier und da mal ein Konzert und vielleicht nehmen wir sogar mal eine 7-Inch oder eine EP oder so auf. Und das war eigentlich alles, was wir gedacht haben. Wir hatten nie irgendwelche größeren Pläne darüber hinaus oder so, ne? Und jetzt haben wir 14 Jahre später und das, glaube ich, fünfte Album erscheint jetzt diverse EPs, 7-Inches, Splits gemacht, alles Mögliche. Und auf einmal hat das so einen Riesenteil des Lebens eingenommen und ausgemacht. Ich glaube, da hat halt niemand von uns mit gerechnet. Und das ist irgendwie total schön, noch immer hier zu sein und noch immer das Privileg zu haben, halt Musik zu machen und dass es auch noch Leute gibt, die sich dafür interessieren und einen Podcast einladen, das ist schon toll, nach wie vor.
Ja. Ich weiß, jetzt kommt eine Frage, die musst du in jedem Interview beantworten. Warum hat euer Bandname keine Vokale? Also Kampfsport wird eben K-M-P-F-S-P-R-T geschrieben. Wahrscheinlich musst du diese Frage immer beantworten. Ich weiß es nicht und wahrscheinlich auch die meisten der HörerInnen nicht. Also kannst du das vielleicht ganz kurz erklären?
Ja, das bin ich bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr gefragt.
Echt?
Worden. Ja.
Das ist die erste Frage, die mir dabei einfällt.
Ja, das war sie früher auch tatsächlich immer. Das hat jetzt keinen so handfesten Grund, ne? Außer, dass wir halt uns für den Bandnamen entschieden haben, Kampfsport. Aber auch der Meinung waren, obwohl wir den alle sehr mögen und der sehr kraftvoll klingt und damit irgendwie auch zur Musik passen soll, dass wir uns gedacht haben, wenn man uns nicht kennt und nur den Namen Kampfsport hört, könnte das auch wie so eine stumpfe Deutschrockband klingen oder sowas. Irgendwas auf vielleicht sogar einer politischen Richtung, in der wir gar nicht zu Hause sind, im Gegenteil. Und dann hatte unser Sänger, der ist auch Designer, die Idee, diese Großbuchstaben nur zu benutzen und die Vokale wegzulassen. Auf die Art und Weise sieht das halt auch irgendwie total super aus und nimmt so ein bisschen den Schrecken. Und es gab damals tatsächlich so die eine oder andere Band so aus dem Umfeld der Musik, die wir gehört haben, wie Reviver zum Beispiel aus Amerika, die halt auch die Vokale weggelassen haben und so. Da war quasi so, das stand so ein bisschen Pate dafür und man gedacht, ah, das geht ja und das sieht sogar echt cool aus, wegen diesen fetten Blockschriftbuchstaben. So war das. Aber wie gesagt, das war diese Idee, die ist 2010 passiert. Deswegen bin ich auch länger nicht mehr danach gefragt worden. Aber freut mich ja, wenn ich nach wie vor Leute aufklären kann, dass wir tatsächlich wissen, wie das Wort eigentlich geschrieben würde.
Ja, aber also, uns dagegen das entschieden. Ich bin ja froh, dass ich weiß, dass die Buchstaben zusammensetzen. Ich kann lösen auch ohne Vokale und das heißt Kampfsport. Also so schlau war ich dann schon mal. Ne? Das ist, rudimentäres Wissen.
Ja, muss kein A kaufen, kein O kaufen.
Geht alles so. Ja, sehr schön. Ja. Ihr habt jetzt eine neue Platte gemacht, aus gegebenen Anlass. Die ist auch Punkrock mit einer in den meisten Songs zumindest einer ganz klaren Haltung. Das geht schon in der ersten Single los, wo ihr euch ganz klar gegen rechts positioniert. Die erste Single hieß Bisher alles gut. Mhm. Da gibt es auch diese Zeile drin, du und ich gegen die Idiotenarmee. Das, wer die Idiotenarmee denn sein könnte, kann man sich schon relativ gut ausmalen.
Es reimt sich zumindest auch, ja.
Und bei den ganzen Protesten, habt das ja noch vor den ganzen Protesten alles gemacht, seid ihr auch jetzt gerade noch zu einer guten Zeit auch noch rausgekommen. Also von daher passt das auch.
Timing-mäßig hätte es schlechter laufen können. Also ich finde es ja schrecklich, dass es überhaupt einen Grund gibt, warum diese großen Proteste notwendig waren, dass halt auf einmal so eine rechtsradikale Partei so viel Zulauf erhält. Das hätten wir, glaube ich, 2010, als wir die Band gegründet haben, in dem Maße noch nicht erwartet. Ne? Insofern hat man ja eher das Gefühl momentan, dass es so 5 vor 12 ist, was so den Kampf gegen rechts angeht und den Kampf für die Demokratie angeht. Und wir haben eigentlich auf jedem Album seitdem Songs, die in diese Richtung gehen, weil uns das halt sehr wichtig ist, ne? dieses Thema Antirassismus, Antifaschismus, Antinationalismus. Dafür stehen wir halt, ne? Und das ist unsere Identität. Deswegen haben wir auf jedem Album Songs darüber. Das ist auch der Grund, warum das Album aus gegebenem Anlass heißt, weil wir haben halt, glaube ich, diesmal 4 oder 5 Songs, die mehr oder weniger aus verschiedenen Blickwinkeln sich diesem Thema nähern und halt sagen, das ist eben keine Alternative, sondern das ist der Untergang von allem. Und als so viele Songs über das Thema hatten, haben wir uns gedacht, ey, das Ding heißt einfach aus gegebenem Anlass, damit ganz klar ist, warum wir das machen. Und ja, genau, dann kam ja diese Sache über dieses Geheimtreffen mit AfD-Leuten und CSU, CDU-Leuten, Werteunion-Leuten, die halt einfach vollkommene Wahnsinnsfantasien da ausgelebt haben, damit irgendwelche Menschen abzuschieben, die ausländische Wurzeln haben. Und das war dann, glaube ich, auch endlich mal für die größere, breitere Masse so ein Hallo-Wach-Erlebnis, so ein Schock, dass alle gesagt haben, so, wir gehen jetzt auf die Demos dagegen. Ich war hier in Köln auf mehreren dieser Demos, da waren ja teilweise 70.000 Menschen, das war eine gigantische Zahl. Du kamst noch nicht mal in die Nähe des Kerns der Demo, weil so viele Leute auf der Straße waren. Und das waren halt eben nicht nur die üblichen Punks und Linke oder so, sondern das war halt irgendwelche Familien mit ihren Kindern. Und du hast halt einfach gesehen, so, die ganze Stadt steht auf gegen rechts. Und das war ein unglaublich, unglaublich gutes Gefühl. Und wir haben tatsächlich, wir konnten das ja nicht ahnen, in der Woche unsere Single Bisher alles gut veröffentlicht, die halt ein ganz klarer Anti-Nazi-Song ist. Das war total super, weil ich kam halt von der einen Demo nach Hause und es hat Ewigkeiten gedauert, bis man wieder Empfang hatte, ne? Weil so viele Leute da waren, dass man kein Handy hatte. Weder Internet noch Telefon. Und ich kam dann endlich in eine Zone, wo ich Empfang hatte und sah halt, dass wir so getaggt worden bei Instagram oft. Und ich guckte so, was ist da los? Und dann waren halt diverse Demos in Münster und eine in Hamburg, wo halt unser Song gespielt wurde auf den Demos. Und das ist natürlich so ein ganz großes Gefühl gewesen, dass man so gedacht hat, so schlimm die Welt auch ist, sie ist halt noch nicht verloren. Und dazu kommt halt auch irgendwie, dass wir mit unserer Musik so kleinen Mini- Bestandteil beitragen können, dass Leute sich da vielleicht irgendwie abgeholt finden und das mitsingen und sie in ihrer Haltung bestärkt werden, dass Faschismus und Rechts und all der Quatsch niemals eine Alternative sein kann.
Das habt ihr ja auch dann mit der zweiten Vorab-Single, Das Ende aller Tage, habt ihr das Thema eigentlich schon auch noch weiter aufgegriffen. Zwar ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Kannst du da ein bisschen was auch zur Entstehung des Textes und zum Inhalt erzählen? Ja. Ist das einer der Sachen, die du nicht getextet hast?
Wir haben vorher drüber das ist ja die Sache. Ich habe zum Beispiel bisher alles gut getextet und Das Ende aller Tage hat Richard getextet. Das meinte ich damit, dass jeder von uns, ne, schreibt Texte so zu Hause. Wir sprechen uns jetzt nicht vorher ab. Ne? Jeder schreibt über das, was ihn bewegt. Und bei uns war es halt so, dass halt dabei 4 Texte von 3 verschiedenen Leuten gegen rechts rausgekommen sind oder sogar 5, je nachdem, ob man noch den einen mitzählt oder nicht. Deswegen ja aus gegebenem Anlass. Und jeder dieser Texte befasst sich aber irgendwie mit dem Thema Rechtsradikalismus, Nationalismus, Faschismus, Rassismus aus einem anderen Blickwinkel. Und während halt bisher alles gut, quasi dieser hoffnungsvolle, kämpferische Song ist, der halt auch sagt, wir sind halt viel mehr als die. Wenn wir zusammenhalten, haben die keine Chance. Also lasst uns zusammenhalten. Ne? Ist Das Ende aller Tage eher eine Beobachtung darüber, was man halt so vorfindet teilweise, wenn man irgendwie das Handy aufklappt oder den Fernseher anmacht. Das war tatsächlich so. Der Song geht ja los mit der Textzeile, du sitzt bei Lanz, erzählst den Menschen irgendwas von Angst. Dass wir im Studio waren und die Platte geschrieben haben. Und am Abend saß halt so ein Politiker dieser Partei bei Lanz oder weiß ich nicht, bei irgendeinem anderen Talkshow-Host, ZDF oder ARD oder so, und hat halt da seine Menschenfeindlichkeit einfach so in die Kamera sprechen dürfen. Und das hat den Richard dann dazu inspiriert, zu sagen, ich sag da jetzt auch mal was zu. Und so entstand dieser Text.
Ja, das war ja jetzt insgesamt auch ein großes Thema im Zuge der ganzen Demos und der ganzen Geschichten, so nach dem Motto, wie viel Plattformen für Pseudo-Rechtfertigung oder sonst irgendwas gibt man den Leuten dann eben einfach noch so. Manchmal ist es ganz gut, wenn sie die Plattform haben, weil man teilweise merkt, was für einen Müll sie ja gerade schon wieder erzählt haben, aber nicht jeder sieht das aus der Richtung, sondern sieht einfach nur irgendwelche Rechtfertigungen.
Gerade deren Fans sehen das halt nicht so, ne? Denen geht es ja nicht um die Argumente, die haben ja keine Argumente, denen geht es darum, mit stumpfen, verkürzten Geschichten oder Lügen halt abgeholt zu werden, weil die deren Lebensrealität widerspiegeln. Die sind halt unzufrieden, die sind halt voller Hass auf Ausländer oder auf Menschen, die nicht so sind wie sie. Und dann sitzt dann irgendein AfD-Arschloch im Fernsehen und kann das halt Millionen Menschen halt erzählen. Ne? Deswegen waren wir auch der Meinung, da muss man halt auch mal was zu sagen, dass das nicht klar geht und dass die da nichts verloren haben.
Du hast eben gerade schon gesagt, wir waren gerade bei den Texten, bis ja alles gut kam von dir, das in der Tage nicht. Das ist denn die Vorgehensweise bei euch so, ihr habt erst die Texte und kommt dann damit an und trefft euch klassisch im Proberaum und guckt dann, was man mit den Texten anfangen kann, oder kommt ihr mal auch nur mit nur Musik oder kommt ihr mal mit beiden, oder ist es ganz unterschiedlich?
Das ist eigentlich genau andersrum. Bei uns kommt immer die Musik zuerst. Klar ist das schon so manchmal, wenn man zu Hause sitzt und irgendwie einen Song schreibt, so die Gitarre in der Hand hat, das ist die Strophe, das ist der Refrain, dass man hier und da auch schon eine Melodie im Kopf hat oder so. Das habe ich relativ häufig, dass ich schon eine Gesangsmelodie weiß, wenn ich nur so an der Gitarre gerade am Rumklimpern bin. Dann habe ich manchmal auch schon so 1-2 Worte oder Sätze, die ich da so behelfsmäßig singe. Ich glaube, der Richard macht das bei sich genauso. Aber am Ende des Tages wird erstmal komplett die Musik fertig gemacht. Und das machen wir halt im Proberaum mit allen zusammen. Wenn das fertig ist, dann sammeln wir quasi Texte am Ende, wenn wir die Songs fertig haben, wenn wir so ein Album quasi fertig haben oder Demos, sagen wir mal, so für ein Album fertig haben, dann sammeln wir ganz viele Texte. Dann schreibt jeder, da darf auch jeder schreiben. Also jeder, der Schlagzeuger dürfte, auch wenn er es noch nicht getan hat. Der Dennis am Bass, der schreibt ganz viele Texte. Der hat am Anfang der Band, hat er sogar die meisten Texte geschrieben. Richard und ich schreiben Texte. Jeder, der was zu sagen hat, darf was sagen. Und arbeiten da auch oft dann gemeinsam nochmal dran, dass wir drüber reden. Hier, guck mal den Satz oder das Wort und so. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber das ist so die ungefähre Herangehensweise. Wir haben diesmal allerdings erstmal wieder was gemacht, was wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gemacht haben. Wir haben die letzten Platten das tatsächlich immer so gehandhabt, dass wir zu Hause die Songs geschrieben haben. Also ich habe dann eine Strophe geschrieben und einen Refrain, mir den Gesang ausgedacht, habe das auf dem Computer aufgenommen, da kann ich auch schon einen Drumbeat drunter legen und dann konnte ich der Band quasi einen fertigen Song präsentieren. Strophe, Bridge, Refrain, Schlusspart, alles drum mit zwei Gitarren, mit Schlagzeug und allem. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, nach zwei Alben, die wir so gemacht haben, dass wir das Gefühl hatten, wir haben so ein bisschen auch was verloren dadurch. Und zwar das, was wir hatten, als wir ganz am Anfang die Band gegründet haben, wo wir uns dann halt einfach im Proberaum getroffen haben und noch nichts hatten. Man hatte halt einen Riff mitgebracht und dann mit den anderen zusammen im Proberaum so den Song entstehen lassen. Das war etwas, wo wir wieder hin zurück wollten jetzt mit dem neuen Album. Das haben wir halt so gemacht. Wir haben es diesmal halt so geregelt, dass wir sogar vorher ein Verbot ausgesprochen haben, Songs zu schreiben. Niemand durfte einen Song schreiben. Man durfte einen Part schreiben, du durfst eine Strophe haben, du durfst einen Refrain haben. Du durfst aber nicht Strophe und Refrain haben. Wir wollten das wieder so ursprünglich machen wie am Anfang der Band. Und so haben wir uns mit dem Produzenten Kurt Ebelhäuser und Michel Wern, die haben die Platte mit uns gemacht, tatsächlich getroffen, ohne vorher irgendwas vorbereitet zu haben. Und haben da angefangen, im Studio stehend, die Songs zu schreiben. Hier ist eine Strophe, so ungefähr geht die. Ach, guck mal, ich könnte das dazu spielen. Oh, wie könnte es denn weitergehen? Ja, ich habe eine Idee, lass mal hier mit dem Akkord anfangen. Dann lass mal lange auf den Akkorden bleiben. Das Schlagzeug könnte so und so sein. So ist das nach also
das
und
das Typische,
nach
wie man sich das vorstellt, ja. So dieses organische Entstehen. Von
komplett organisch, genau. Und da ist halt irgendwie ganz viel so von dem Fett an der Seite weggeschnitten worden. Ne, wir hatten halt irgendwie die Platten davor auch gern mal Songs, die so 3 Minuten 50 oder 4 Minuten waren oder so. Und jetzt auf der neuen Platte ist der durchschnittliche Song unter 3 Minuten so. Da merkt man hat so total gestrafft. Man hat sich aufs Wesentliche konzentriert. Es ist halt wieder eher so, wie es halt so ist, wenn du live halt spielst. So, da muss es halt zur Sache kommen. Es soll die ganze Zeit knallen und die ganze Zeit soll was passieren. Und deswegen bin ich super froh, dass wir das auf die Art und Weise gemacht haben, weil das dadurch so total organisch ist und im Studio so war, wie wenn man live spielt. Also die ganze Zeit so das Energielevel aufrecht gehalten und unglaublich viel Spaß gemacht.
Also prinzipiell war es ja eigentlich immer so, ein guter Punkrock-Song ist unter 3 Minuten. So, das ist, ja, so kenne ich das eigentlich von früher schon immer. Also es gab da. Ja, und je mehr dann irgendwie noch rumprobiert wurde, und ich glaube, vielleicht hat das auch was damit zu tun mit dem Vorarbeiten. Man hat viel mehr Zeit, hier noch was auszuprobieren, könnt da noch einen Klang reinbringen. Das klingt manchmal sehr toll, weil es auch neu klingt, macht den Song, aber entschlankt ihn nicht gerade, sondern hat man eben vielleicht noch irgendeinen anderen Teil mit drin. Und ich glaube, wenn man das alles gut auch auf der Bühne präsentieren kann, dann funktioniert es noch. Dann sind die Songs aber meistens trotzdem immer anders noch, als wenn man sie aufgenommen hat. Und ich glaube, dass ihr jetzt wahrscheinlich dann auch Songs geschrieben habt, die fast 1:1 so auch dann auf der Bühne mit durchgehen. Ich mache von aus.
Wir sind gerade dabei, die zu erarbeiten, weil wir ja auch damit auf Tour gehen jetzt bald. Und also ich komme auch tatsächlich aus dem Proberaum im Prinzip gerade. Und ja, es ist so. Man muss da jetzt gar nicht großartig Workarounds benutzen und gucken, das haben wir im Studio so gemacht, mal gucken, wie ich das live machen könnte, dass es halt auch einigermaßen funktioniert. So, man kann es im Prinzip genauso machen, wie wir im Studio gemacht haben. Das ist geil. Das ist natürlich dann auch sehr viel näher live an der Studioplatte und so und halt auch spielbar, ohne dass man sich die Finger brechen muss oder mit dem Gesang irgendwas machen muss, was man eigentlich nur im Studio kann und live mit der Gitarre in der Hand vielleicht gar nicht mehr so gut. Insofern ist das, glaube ich, wird das auch jetzt so für die Tour eine angenehme Erfahrung für uns werden.
Ja, wenn du gerade aus dem Proberaum kommst, ich weiß, dass die Bands gehen ja eigentlich immer, wenn sie es schaffen, vorher ein bisschen alles nochmal einzuüben und alte Songs nochmal sich wieder raufzuschaffen, neue Songs zu gucken, wie sie live funktionieren. Von den neuen Songs, wenn ihr am Ausprobieren seid, es gibt dann, ich weiß das, da schimpfen dann einige Leute immer, es gibt immer so einen Song, der will gar nicht irgendwie funktionieren erstmal. Habt ihr da schon einen, der gar nicht so funktionieren will? Und welcher ist das?
Nee, wir haben auch erst 4 Stück von der neuen Platte einstudiert.
Und die sind so weggeflutscht.
Die sind weggeflutscht, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den 4 noch erstmal bleibt, weil wir spielen ja auch nur so und so lang. Also ich bin ja auch immer der Meinung, eine Punkband, du meintest gerade, Punk-Song sollte unter 3 Minuten sein, gebe ich dir eigentlich recht. Und ich finde auch, eine Live-Show von einer Punkband sollte jetzt nicht über eine Stunde sein, weil was soll das? Wir sind ja nicht AC/DC oder so. Und deswegen werden wir, da wir ja auch 4 Platten vorher gemacht haben, wie gesagt, diverse EPs, von denen wollen wir auch Songs spielen, werden wir von dem neuen Album, glaube ich, so 4 Songs spielen oder 5. Das reicht doch erstmal. Und ja, nö, die haben, die wir da einstudiert haben, die haben bis jetzt, also tatsächlich, wir haben uns eben angeguckt und waren so, wow, das klappt ja überraschend gut, weil ich erinnere mich von früher daran, dass das nicht immer so war, wenn man Songs im Studio geschrieben hat und im Studio ist alles ganz leicht, weil da spielt jeder nacheinander sein Instrument ein und man muss nicht gleichzeitig Gitarre spielen und singen, das macht man schön nacheinander und dann steht man auf einmal im Proberaum und will diesen Song sich für live erarbeiten und merkt, ach du Scheiße, da habe ich mir vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet im Studio. Und
ich brauche noch einen Gitarristen mehr.
Jo, und einen Sänger noch. Und genau. Und diesmal war das halt eben nicht so. Und deswegen flutscht das gerade auch ganz angenehm so. Also es war recht wenig Arbeit und recht viel Spaß.
Ich gehe mal davon aus, dass die beiden Vorab-Singles wahrscheinlich dabei sind, weil die
Ja.
Leute sie schon kennen. Gehe ich mal
Ja,
davon
auf
aus.
jeden Fall. Die haben wir auch beide schon live gespielt, tatsächlich.
Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter in den Songs von der Platte. Die bedienen ja die unterschiedlichsten Elemente von Punk, also dass sie alle sehr kurz sind, hast du schon gesagt, aber auch von den Spielern und auch von der Schnelligkeit und der Wucht sind sie ganz unterschiedlich. Ganz spannend finde ich. Ich habe einen Song drauf, der fängt auch, wir haben vorhin von Lanz gesprochen und Fernsehshow, der fängt mit so einem Radio-Intro an. Und so klingt erst auch so richtig schön, so familientauglich Wochenende und dann geht es aber so voll auf die 12. Das ist der Song Sonne mit Zähnen. Kannst du dazu ein bisschen was zu sagen, wie das so dir zustande gekommen ist?
Also zuerst mal gab es da den Song, ne, wie bei allem von uns, bevor der Text drüber kam. Ja, das waren wir im Studio und es gab dieses eine Riff, was so ein bisschen, man könnte fast sagen, ein bisschen wie Nirvana ist, wenn Nirvana eine Hardcore-Band wäre. Weißt du, so diese fetten Power-Chords mit so Halbtonschritt und so, aber trotzdem noch melodisch genug, um nicht reiner Hardcore zu sein. Und das hatte halt irgendwie eine total krasse Energie. Das hat uns so voll mitgerissen, als wir es gespielt haben. Da hat man so gemerkt, okay, das ist halt so voll der energetische Song. Und dann irgendwie einen schönen melodischen Refrain dahinter gebaut und damit war der eigentlich auch fast schon fertig. Das war auch so einer, der hat sich so total schnell von alleine geschrieben. Und klar, Text ist dann eine andere Sache, weil der Song halt sehr viel Fläche bietet, sehr viel Platz für Gesang bietet, hat sich halt angeboten, da so eine kleine Geschichte zu erzählen, ne? Und es geht ja im Prinzip darum, um so Leute, die halt, denen es halt irgendwie so relativ gut geht hier, die sich halt eine schöne neue Ray-Ban-Sonnenbrille leisten können, die draußen im Sommer das erste Eis im Park genießen und so weiter und denen scheißegal ist, dass ein paar hundert Kilometer weiter Leute bombardiert werden und Leute sterben und Leute in Ruinen leben, weil jeden Tag Raketen in ihre Stadt krachen. Dieses Gegengewicht wollten wir da so einander gegenüberstellen, so dass es halt einfach nur ein paar hundert Kilometer sind, die halt irgendwie Orte in Europa, wo es allen gut geht, von Orten trennt, wo halt täglich Raketen in Häuser krachen. Und dass es total absurd ist, dass wir irgendwie in einer Welt leben, wo diese Kriege existieren und wo aber auch Leute das total ignorieren und denen das halt scheißegal ist. Und davon handelt dieser Song. Und ja, das mit dem Radio, Intro am Anfang, boah, wie das entstanden ist, weiß ich gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall Richards Idee, der hat das eingebracht und ein Freund von dem hat auch diese Radiostimme eingesprochen. Der kann das auch, der hat so eine Radiostimme. Ich glaube, der arbeitet auch für irgendwie sowas und synchronisiert Dinge oder so. Da hat das sehr gut gepasst.
Aber dieses Intro wiegt einen erstmal als Hörer in Sicherheit. Also
Ja,
so,
das stimmt.
man denkt dann, ja, okay, man weiß, man hört eine Punkband, also da kommt schon noch gleich was, aber da kommt dann gleich richtig was. Also da ist, das ist dann auch schon, der geht dann richtig nach vorne, ist auch richtig laut.
Also, ja, ich mag auch diese Akkorde, die da sind, während diese Radiostimme spricht und so weiter. Das sind so klassische Kurt Ebelhäuser, unser Produzent, Kurt Ebelhäuser Jazzy-Akkorde, die einen erstmal schön in Sicherheit wiegen. Und dann ist das halt umso schöner, wenn dieses Comeback-Kit meets Nirvana-mäßige Riff kommt.
Ja, ein bisschen anderes Spektrum vom Punk her, was der zumindest der Titel auch schon mal ein bisschen hergibt, ist der Titel Farben über Grau. Ich finde, der ist so, ja, wenn man kann ja, Punk ist ja auch so breitschichtig, also wenn man in Richtung Pop-Punk denkt, ist das zumindest der Pop-Punkigste für mich jetzt persönlich auf dem Album, eben nicht ganz so in Richtung Hardcore, sondern ja. Der könnte zumindest in einen Rockradiosender laufen, um mal so auszudrücken.
Ja, ja, das könnten tatsächlich einige von den Songs, finde ich so, weil das Album ist ja an sich schon vielleicht unser melodischstes. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich finde es immer schwer zu sagen, so, weil was die eine Person als hart empfindet, empfindet die andere Person halt als anders. Und melodisch waren wir halt auch immer schon, ne? Aber bei dem Song speziell, das finde ich auch, der ist schon sehr poppig für unsere Verhältnisse. Es liegt halt auch viel daran, dass ich da mehr singe als Richard und ich habe halt eh nicht so eine Schreistimme, sondern eher eine Singstimme. Ne, deswegen kommt da nochmal so extra Melodiosität obendrauf und dann ist es ja auch so, dass es mal ein Song ist, der sich um so zwischenmenschliche Dinge dreht und der nicht nur am Abhaten ist die ganze Zeit, sondern wo es halt auch mal um zwischenmenschliche Dinge geht, weil ich finde halt irgendwie, wenn man so, es gibt ja so Bands, die quasi nur politisch sind, wo irgendwie 10 Songs auf der Platte sind und alle Songs sind politisch, alle Songs sind wütend. Und ich finde das halt immer so ein bisschen eindimensional. Ich finde das dann auf Dauer sogar ein bisschen langweilig, wenn das alles ist, was man zu bieten hat. Weil irgendwie das Leben ist doch so viel breiter aufgestellt. Es gibt doch ein viel größeres Spektrum an Emotionen als nur Hass. Und jeder von uns hasst, aber man liebt auch. Und manchmal ist man traurig und manchmal ist man glücklich. Und all das will ich irgendwie als Band auch widerspiegeln können. Darüber will ich auch singen können. Und das ist halt so ein Song, der dann halt eher in so eine emotionalere Richtung geht. Und wir sind ja auch stark beeinflusst von Bands wie Get Up Kids und Jimmy Eat World und Saves the Day und Hot Water Music und den Lemonheads und so weiter. Ne? Das sind ja alles Bands, mit denen wir aufgewachsen sind. Und das wirst du bei uns vermutlich auch immer durch irgendeine Hintertür finden. Das kommt immer wieder zum Vorschein. Du meinst es ja auch gerade zu Recht, Punk ist ja wirklich sehr breit aufgestellt. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Punk. Ich meine, wenn du überlegst, dass irgendwie die Ramones und Black Flag zeitgleich existiert haben, aber kaum anders musikalisch und von der Ausrichtung hätten sein können. Und trotzdem waren die, soweit ich weiß, Fans voneinander und haben zur gleichen Zeit Punk gespielt. Und so sehe ich das halt auch. Ne? Plus bei uns ist es halt dann so, dass es halt sogar innerhalb der Band manche Songs eher nach Black Flag klingen und manche eher nach Ramones. Aber ich finde halt irgendwie Quatsch, dass man sich so entscheiden müsste. Ich finde das halt schön, wenn man so ein bisschen breiter aufgestellt ist und halt das macht, worauf man gerade Bock hat.
Ja, natürlich. Und natürlich auch thementechnisch, auch wenn du schon erzählt hast, ihr habt da 4, 5 Songs, die sich wirklich auch ganz klar mit Antifaschismus und der ganzen breiten Fläche auseinandersetzen, aber gibt eben auch dem Lied Fliegenfriedhof, finde ich, der ist auch, also ich finde ihn so angenehm daher auch, weil er so, der ist kurz und knackig und der, ich glaube, ist auch relativ unpolitisch. Er hat zwar eine Aussage, so, wo wir vielleicht gleich noch drüber sprechen können, aber der ist so, ja, vielleicht manchmal auch wie ein Spiegel vorhalten für manche Leute, finde ich.
Ja, auch für uns selbst. Ja. Also ich wollte mir da eigentlich selbst einen Spiegel vorhalten. Der Song war musikalisch fertig und ich wollte einen Text schreiben, der das Gefühl, was ich hatte, als ich den Song so fertig gehört habe, ausdrückt. Und das war gar nicht so einfach, weil ich finde, dass der so eine gewisse Melancholie hat, aber auch irgendwie der geht trotzdem aber auch nach vorne. Das ist so eine emotional schwer zu beschreibende Art von Melodiosität. Und ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hat er mich an einen Tokotronic-Song erinnert. Die Welt kann mich nicht mehr verstehen, heißt der. Und da beschreibt er halt auch diese Situation. ich möchte alle meine Freunde sehen, ich bin erst wach, wenn sie schon schlafen gehen, so wo er quasi so neben der Welt herlebt. Und das habe ich irgendwie, da habe ich mich immer so total identifiziert mit diesem Song. Ich habe mich da immer total verstanden von gefühlt. Ich dachte mir, geil, mir geht das irgendwie auch oft so wie dir, Sänger von Tokotronic. Und habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt, glaube ich, mal so meine eigene Version dieses Gefühls, dieses Songs, dass man das Gefühl hat, ey, ich kann tun, was ich will und ich lebe neben der Welt her. So, die Welt macht ihr eigenes Ding und ich mache irgendwie meins. Und das ist leider oft gar nicht so synchron. Und mal ist das auch gut. Mal sage ich, fick dich, Welt. Ich mache komplett mein eigenes Ding. Ich brauche dich nicht. Mal bin ich aber auch so, ey Mann, so, ich würde auch gerne mal mit euch allen da dies und das machen. So, warum bin ich alleine hier in meinem Zimmer, während ihr alle da draußen Spaß habt oder so. Darüber ist dieser Song, ne? Dass man so das Gefühl hat, ich lebe neben der gottverdammten Welt her. Aber irgendwie ist er ja auch nicht so negativ und man denkt sich auch, aber weißt du was, ist auch ganz okay. Mir geht's doch auch gut, so wie es ist. Und manchmal will ich das auch gar nicht anders. Also sehr viele gemischte Gefühle.
So wie du es gerade erzählst, dir entnehme ich, dass du den Text geschrieben hast. Dann kannst du mir vielleicht auch die Frage beantworten, der Song heißt Fliegenfriedhof. Warum heißt der Fliegenfriedhof? Ich habe den Song jetzt ein paar Mal gehört und versucht, den Dreh zum Fliegenfriedhof zu kriegen.
Ja. Es gibt keinen.
Soll ich weiter rätseln? Es gibt keinen, okay.
Es gibt keinen. Wir haben das so gemacht. Wie gesagt, wir haben die Songs ja im Studio entstehen lassen, ne? Live, wenn du so willst. Und wir haben, da gab es ja auch noch keine Texte, ne? Wir haben ja nur die Musik erstmal geschrieben. Und wir haben die Songs immer nach etwas benannt, was an dem Tag passiert ist. Das waren die Arbeitstitel dieser Songs. Dieser Song heißt Fliegenfriedhof, weil wir eine Nacht in so einem Gasthof schlafen mussten, bevor unsere eigentliche Unterkunft frei wurde, die über so einem Dönerladen war. Und da stank alles nach Fett. Und wir sind morgens aufgewacht und auf meiner Fensterbank, die war einfach komplett voller toter Fliegen. Keine Ahnung, 20, 30 Stück oder so. Und das war so, was ist das denn? Okay. Ultra ekelhaft, gerade so aufgewacht, verkatert und dann da irgendwie alles voller Fliegen. Und deswegen hieß der Song Fliegenfriedhof. Andere Songtitel, also es haben tatsächlich auch noch andere Arbeitstitel auch aufs Album geschafft. Den haben wir nämlich einfach behalten, zum Beispiel. Bei den meisten haben wir es nicht gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr, was wir noch. Ich habe leider die Platte gerade nicht
hier rumliegen. Wäre tatsächlich auch die nächste Frage. Mein Lieblingstrack ist Hanabi. Wer ist Hanabi? Ist das auch ein Arbeitstitel?
Oder? Nee, das ist kein Arbeitstitel. Okay. Hanabi ist japanisch und heißt Feuerwerk. Okay. Das ist tatsächlich kein Arbeitstitel. Es gibt einen Film von dem Regisseur Takeshi Kitano, der hat 1997. Ich glaube, Venedig, was gibt es da, die Goldene Palme oder den Goldenen Bären, auf jeden Fall diesen Filmpreis gewonnen. Das ist einer meiner
Gondel müsste es ja eigentlich sein.
Ja, eigentlich schon. Das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Der heißt Hanabi. Und auf Englisch übersetzt heißt das Fireworks. Und auf Deutsch dann halt Feuerwerk. Genau, aber wir haben, weil wir alle so Japan-Fans sind, haben wir den Hanabi genannt, weil der Text inhaltlich so ein bisschen mit so einem inneren Feuerwerk zu tun hat.
War, wie gesagt, auch so eine Sache, ich glaube, den habe ich am meisten gehört, weil den fand ich aus welchen Gründen noch immer, hat man ja immer so, fand ich irgendwie am spannendsten oder ist mir so relativ schnell rausgestochen und dann war auch wieder so wie bei Fliegenfriedhof so.
Aber weißt du, wie der hieß mit Arbeitstitel?
Ja,
der hieß Landbierexplosion.
Okay.
Weil an dem Tag... An dem Tag haben wir so ein Sixpack Bier gekauft, das hieß Landbier. Und der Richard hat das zum Studio getragen und dann ist dieser Papp-Sixpack-Träger gerissen und die Biere sind alle auf dem Boden explodiert. Und deswegen hieß der Song Landbier-Explosion.
Finde ich ja total spannend, diese Arbeitstitel. Das ist ja klasse. Ihr habt als letzten Track, glaube ich, wo ich sagen würde, das ist der langsamste, weiß ich nicht genau, ist Druckschluss der Dummen. Der ist,
der fängt ist auch der an, Arbeitstitel übrigens. Das ist auch der Arbeitstitel.
Sehr schön. Ja. Sehr schön. Der fängt am Anfang so, okay, wenn es jetzt noch ein bisschen in der so weitergeht, dann fangen wir an zu schunkeln. Also hat so ein bisschen und dann kommt ein Break.
Ja.
So. Ja. Das ist so irgendwie so, okay, ich fange gerade so an und dann ganz spannend.
Ja, das ist auf jeden Fall ein bewusster Bruch gewesen. Der sollte, glaube ich, sogar ursprünglich noch softer sein am Anfang. Ich glaube, wir haben da sogar mit Akustikgitarren ursprünglich die Idee gehabt und so. Haben das dann aber so gemacht, weil wir das doch wollten, dass es ein bisschen druckvoller ist. Aber der wechselt halt das Tempo in der Mitte. Das finde ich total geil, diesen Moment. Wenn der erstmal so langsam sich aufbaut und eher so ein bisschen träge oder behäbig wirkt und dann auf einmal macht es Klick und die Gitarre spielt vor und es wird schnell und ab da geht es halt voll nach vorne. Das mag ich halt total gerne, wenn man erstmal das eine ankündigt und dann mit dem anderen um die Ecke kommt, um die Leute zu verwirren. Und uns
Ja,
selbst auch.
genau, selbst auch. Also muss man ja selber irgendwie gucken, so, jetzt darf ich gerade den Absprung nicht verpassen. Jetzt kommt dann irgendwie doch noch was anderes. Also war so ein bisschen erstmal aufs Glatteis führen, fand ich so.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, das war einfach auch was sich so total organisch ergeben hat. Und ich musste halt auch wirklich nochmal unseren Produzenten Kurt Ebelhäuser loben, weil der halt wirklich super oft diese Ideen hat. Wenn wir halt irgendwie so Riffs haben, wie von diesem Song zum Beispiel, ne, dann hätten wir die vermutlich erstmal alle einfach punkig durchgerotzt. Und dadurch, dass halt jemand da ist, der von außen drauf guckt und der mit uns zusammen irgendwie Ideen zusammenträgt und überlegt, guck mal, ist das denn jetzt vielleicht notwendig, den auch schon wieder so hart anzufangen? Oder könnte man da vielleicht mal was ganz anderes machen? Ne, auf diese Art und Weise hast du halt eine total wichtige Eingabe von außen, die dir als Band manchmal fehlt. Weil wenn du da irgendwie so wochenlang einen Song schreibst, ne, du siehst irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und deswegen ist es echt cool, mit dem Kurt Ebelhäuser so einen erfahrenen Produzenten zu haben, dem wir halt auch alle so vertrauen, weil der so ein Ultramusiker ist und uns auch versteht als Band. Und mit dem zusammen ist das erarbeitet worden, ne? Und das ist halt irgendwie für uns auch total super, weil das gibt dieser Band, die es jetzt halt schon so lange gibt, dann immer noch mal so einen neuen Impuls. Und wir schaffen das, wie gesagt, nicht nur das Publikum auf die falsche Fährte zu führen mit sowas, sondern uns auch selbst immer zu überraschen so. Und für uns ist das dann auch, klingt das neu und frisch und anders. Und das ist ja am Ende des Tages müssen wir ja die Ersten sein, die damit glücklich sind. Ne?
Natürlich.
Und genau, das ist so unser Ziel. Und wenn wir ganz großes Glück haben, dann sind andere Leute auch noch glücklich damit. Das ist immer so die Idee.
Ja, du hast ja vorhin schon vom Proberaum erzählt, wo du gerade herkommst. Das heißt, ihr werdet jetzt einige Konzerte spielen, wenn jetzt das Album draußen ist.
Ja, wir haben eine Tour gebucht, die geht Ende April los. Die geht sogar los, bevor das Album erscheint. Da haben wir uns etwas verkalkuliert, glaube ich. Da waren wir zu optimistisch, als wir die Tour. Man muss ja Touren inzwischen ultra krass im Vorhinein buchen, ne? Du kannst ja nicht sagen, oh, lass mal ab nächsten Monat auf Tour gehen. Dann ist ja nichts mehr frei. Dann sind ja keine Räume mehr frei. Was, glaube ich, immer noch so ein bisschen an dieser Post-Covid-Zeit liegt, dass nach wie vor es Bands gibt, die ihre Touren nachholen, ne? Gerade auch vielleicht Bands aus Amerika, die lange nicht mehr in Europa sein konnten
Ja,
und
es liegt
so.
aber auch daran, dass viele Clubs, wo ihr spielen könntet, auch nicht mehr existieren nach Covid, die einfach
Leider,
kaputt gegangen
ja.
sind und es gibt weniger Möglichkeiten zum Auftreten.
Auch das ist vollkommen wahr, ja. Und wir mussten halt echt im Vorhinein die Tour buchen, ne? Ich glaube, die ist seit so einem Jahr oder so gebucht. Und da haben wir halt noch so geglaubt, wir würden das Album im März veröffentlichen können. Ja, dann hat das aber länger gedauert. Jetzt ist die ersten zwei, ich glaube zwei nur, die ersten zwei Konzerte von der Tour, bevor das Album rauskommt. Das sind also quasi Sneak Previews, würde man das im Kino nennen. Dann können die Leute sich schon mal Songs anhören, live vielleicht, die sie noch gar nicht kennen von der Platte her. Was ja immer eine sehr gute Idee ist.
Ja, oftmals hat man ja auch den einen oder anderen Song, den man schon mal live ausprobiert. Da hast du ja auch schon erzählt, dass er die
Ja.
Singles auch schon live gespielt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ich wünsche dir und euch ganz viel Spaß. Erstmal mit dem neuen Album, dann natürlich auch mit der Tour, dass ihr da viel Spaß habt, dass ihr euer Publikum begeistern werdet, gehe ich von aus. Das ist sehr
Danke.
konzerttauglich, was ihr da wieder fabriziert habt. Und ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du so schön auch Texte und Songs erklären konntest, wo du jetzt nicht ganz so viel daran beteiligt warst.
Klar.
Aber Ich bin um einige schlauer, auch was Arbeitstitel betrifft und oder Songs, wo ich überhaupt noch nichts mit dem Titel anfangen konnte, hat mir schon mal einiges gebracht. Ich hoffe, den HörerInnen auch. Also dir vielen Dank und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.